13.08.24, Israel im Krieg, Tag 312. Während heute an Tisha B'Av nach wie vor der Blick Richtung Iran gerichtet ist und man sich auf intensiveren Beschuss aus dem Libanon vorbereitet und natürlich parallel dazu im Gazastreifen im täglichen und nächtlichen Einsatz ist gegen Terrorzellen der Hamas und des Islamischen Dschihad, hat gestern ein 18-jähriger Palästinenser namens Tariq Ziad Abdelrahim Daoud, der im November, letzten November 2023, im Geiseln für palästinensische Gefangene und Terroristendeal freigelassen wurde, in der palästinensischen Stadt Qalqilya, also in den A-Gebieten, auf einen 60-jährigen jüdischen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Woraufhin er die Flucht ergriff, doch ihm half es nicht mehr, weil er wurde lokalisiert und eliminiert von einem israelischen Offizier. Und so fragt man sich natürlich wieder, ob der Westen und auch Deutschland, wenn man diese Deals, diese Geiselabkommen, wenn man die so betrachtet, da gibt es ja sehr viele, die immer wieder sagten, naja, das ist Gefangene für Gefangene, beziehungsweise Geiseln für Geiseln. Die einen sind Israelis, die anderen sind Palästinenser. Ihr übergibt euch einfach die Menschen und dann wird Ruhe sein. Aber das ist eben nicht der Fall. Und genau dieser Zwischenfall beweist so vieles, weil zum einen natürlich dieser 18-jährige junge Mann für viele als Kind in Gefangenschaft sich befand. Als Hamas-Mitglied, der wahrscheinlich in Gefangenschaft war, davon gehe ich ganz stark aus, weil eine imminente Gefahr von ihm ausging. Nicht umsonst saß er hinter Gittern mit 17. Er kam auf freien Fuß. Für viele war er ein palästinensisches Kind, ein Gefangener, ein Unschuldiger, ein Zivilist eventuell. Doch dann sehen wir, dass es im Endeffekt kein Kind ist, kein Zivilist ist und kein Unschuldiger ist, sondern er ist auf freien Fuß gekommen, mit dem Ziel im Endeffekt, Juden zu ermorden. Das hat er gestern versucht. Es hat ihm fast hatte er Glück dabei, hatte fast Erfolg dabei. Aber am Ende, soweit ich weiß, hat der jüdische Mann, der sich nach Qalqilya verirrt hat, wenn ihr so wollt, weil er dort sein Auto reparieren lassen wollte, was an sich gefährlich ist und absolut nicht empfehlenswert. Am Endeffekt hat der jüdische Mann, soweit ich weiß, überlebt. Der Einzige, der sein Leben verloren hat, ist Tariq Ziad Abdelrahim Daoud. Und da fragt man sich wieder, wofür das Ganze? Und wo waren seine Eltern? Wo ist seine Mutter? Wo ist sein Vater? Haben sie eventuell Teil daran, dass er sich so entwickelt hat? Oder haben sie versucht, ihn davon abzuhalten? Und in welchem Ausmaß wird in Deutschland darauf hingewiesen, mit wem wir es wirklich auf der anderen Seite zu tun haben, die im Endeffekt keine Geiseln waren und keine unschuldigen Gefangenen, sondern oftmals Terroristen, entweder mit Blut an ihren Händen oder wo eine imminente Gefahr von ihnen ausging und deshalb sie hinter Gittern saßen. Auf israelischer Seite jedoch diejenigen, die als Geiseln im November rausgelassen wurden, das waren unschuldige Menschen, die aus dem Kibbutz oder vom Nova-Musikfestival oder dort an der Grenze auf irgendeine Weise von den Terroristen entführt wurden und sich im Gazastreifen in irgendwelchen Häusern oder Tunneln von Menschen und Terroristen befunden haben, bis sie im Endeffekt im November freigelassen wurden. A ist nicht gleich B und B ist nicht gleich A. Jede Relativierung der Situation, jede Gleichstellung, im Endeffekt auch dieser typische, auch deutsche Spruch, Spirale der Gewalt, im Endeffekt spielt das nur den Terroristen, den islamofaschistischen Terrormilizen in die Hände und nicht den Menschen, die wirklich Seite an Seite in Frieden leben möchten. Und wenn wir bei Geiseln sind, da hat auf Telegram, wo die Hamas stark ist, dort haben sie bekannt gegeben, dass in zwei separaten Fällen im Gazastreifen eine israelische Geisel getötet wurde, laut Hamas-Aussage, und in einem weiteren Zwischenfall zwei weibliche israelische Geiseln von Hamas-Terroristen. Sie nennen sie natürlich Operatives, also Aktivisten oder sonst wie, dass zwei israelische weibliche Geiseln verwundet wurden. Das kann natürlich in Anführungsstrichen nur psychologische Kriegsführung sein. Eventuell ist eine Geisel nicht getötet worden und zwei weibliche Geiseln wurden nicht verwundet. Aber wer denkt, dass die verbliebenen Geiseln 115, wovon man ausgeht, um die 80 noch am Leben sind, zwischen 70 und 80 hoffentlich, dass es ihnen dort gut geht, der täuscht sich. Es kann keinem Menschen gut gehen, der gegen seinen Willen seit fast einem Jahr sich in den Händen von Terroristen in Geiselhaft befindet. Darunter, ich will nochmal dran erinnern, auch die zwei Brüder der Bibas-Familie. Mir ist aufgefallen, es gibt in Deutschland, Schweiz, Österreich immer noch Leute, die nicht wissen, wer Kfir und Ariel Bibas sind. Was für mich wirklich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es sein kann, dass man das verpasst hat, wo doch seit Monaten jeden Tag über Nahost, über Israel, über Gaza, über die Geiseln und natürlich über alles, was Israel alles so anstellt im Gazastreifen, berichtet wird. Wie man die Bibas-Familie verpasst hat, ist mir ein Rätsel. Das kommt dann oft auch von Menschen, die trotzdem oder gerade deshalb irgendwie eine stabile Meinung haben. In erster Linie natürlich eine negative Meinung zu Israel und was Israel da alles so tut. Die wissen nicht, wer die zwei Brüder der Bibas-Familie sind. Die wissen nicht von der Mutter und dem Vater, die dort in Geiselhaft sitzen. Und die kennen natürlich auch nicht das Video, wo man sieht, wie der Vater auf brutalste Weise von Dutzenden Hamas-Terroristen und zivilen Männern dort in den Gazastreifen verschleppt wurde, geschlagen wurde, bespuckt wurde, wie er geblutet hat auf dem Motorrad. Das alles kennen diese Menschen nicht. Und das ist eine bittere Realität. Ich gehe davon aus, dass viele von euch, die ihr mir hier zuhört, ihr wisst genau, wer die zwei Bibas-Brüder sind. Und ihr wisst genau, dass Geiseln nicht gleich palästinensische Terroristen und Gefangene sind. Der Hauptsprecher der IDF, mein Chef, wenn ich im Reservedienst bin, Daniel Hagari, den kennt ihr wahrscheinlich auch, hat gestern klare Worte gefunden zur Situation. We take the declarations and statements of our enemies seriously. Therefore, we are prepared at peak readiness in offense and defense. Was er damit sagen will, ist, dass wir die Ansagen von unseren Feinden ernst nehmen. Und das stimmt. Das stimmt, weil Israel eines weiß, dass wenn die Terroristen, die Terrorstaaten, die Terrormilizen mit Worten und Warnungen um sich herum spucken, dass in der Regel sie diesen Worten und Warnungen auch Taten folgen lassen. In der Regel. In der Regel. Ist eine Frage der Zeit. Sie kündigen es natürlich nicht an, wann, wo, wie, in welchem Ausmaß, über wen, über welche Proxys eventuell, ob es da paralleles Feuer geben wird aus verschiedenen Windrichtungen oder wie auch immer. Das ist natürlich Nebel, aber wenn sie mit Worten und Warnungen kommen, dann in der Regel kommt auch Angriff. Und was Daniel Hagari noch sagt, ist, dass wir natürlich vorbereitet sind in Peak Readiness, also höchste Alarmstufe, wenn ihr so wollt, in offensiven und defensiven Maßnahmen. Defensiv wissen wir ja mittlerweile, im April hatte ja der Iran mit ungefähr 300 Flugobjekten Israel angegriffen. Da hat die Verteidigung sehr, sehr gut funktioniert. Eine Verteidigung von israelischen Abwehrsystemen, den Amerikanern, Jordaniern und anderen in der Region, die defensiv gut aufgestellt waren. Die Frage ist, was meint der General mit offensiv? Das ist eine Frage, worauf ich natürlich hier nicht weiter eingehen kann. Was ich jedoch gestern gepostet habe, habt ihr vielleicht gesehen, ist das Folgende. Dass wenn der Iran, das Mullah-Regime, ein erneutes Mal, wie im April, mit intensivem Beschuss, direkten Beschuss, auf Israel schießen sollte, Falls das der Fall sein sollte, dann ist es an der Zeit, dass Israel nicht nur Hamas und Hezbollah, Houthis und irgendwelche Milizen in der Region bekämpft, sondern es auch endlich, meiner Meinung nach, endlich auch den Kopf der Schlange zur Rechenschaft zieht für Terror und Instabilität in der gesamten Region des Nahen Ostens. Kopf der Schlange ist natürlich das Mullah-Regime, sind natürlich die Revolutionsgarden, die Kutzbrigaden, die in den letzten Jahrzehnten all das überhaupt auf die Beine gestellt haben, was wir jetzt gerade sehen, ob das die Hezbollah, Hamas, Islamischer Dschihad, irgendwelche anderen schiitischen und sunnitischen teilweise Milizen in Syrien, im Irak, in Afghanistan, bis runter zu den Houthis im Jemen, das alles ist iranisch. Das alles kommt aus Teheran. Und in dem Sinne ist es eventuell an der Zeit, falls ein direkter Angriff aus dem Iran stattfinden sollte, dass Israel mit dem Iran genauso verfahren sollte wie mit der Hezbollah und der Hamas. Und das bedeutet, jeder Terrorist, auch im Iran, der Blut an seinen Händen hat, der auf Israel schießt, der Israel bedroht und anderes Terrorzeug, was sie da so machen, tun und nicht sein lassen, er wird einen persönlichen Preis bezahlen für seine Verbrechen. Das ist, was ich gestern gepostet habe. Und hier nochmal ganz kurz, das ist meine persönliche Meinung von Arye Sharus Shalikar. Ich gehe davon aus, dass viele von euch verstehen, was ich damit sagen will, weil wenn man im Nahen Osten irgendwann wirklich etwas verändern will, dann muss man sich auch an den Kern des Problems heranwagen. Ob die Amerikaner und andere westliche Militärs und Staaten da mitziehen, ist natürlich eine große Frage, insbesondere bei den Amerikanern ist es eine große Frage, kurz vor den Wahlen. Kurz vor den Wahlen kann einerseits eine Gelegenheit sein, andererseits jedoch auch genau das Gegenteil. Ich denke, time will tell. Wir werden in den nächsten Stunden und Tagen, vielleicht Wochen, sehen, wie sich die Situation mit dem Iran entfalten wird. Wir gehen nochmal zurück zum Fall der Al-Tabain-Schule. In der letzten Folge habe ich darüber intensiv gesprochen. Eine Schule, die keine Schule war, was aber in den Medien immer wieder als Schule irgendwie veranschaulicht wurde, auch mit Bildern, wo die IDF mittlerweile nicht 19 Profile, sondern mittlerweile 31 Profile veröffentlicht hat, von Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad, die in der Al-Tabain-Schule, in dem Schulgebäude mit Moscheegebäude, das ist ein Komplex dort, die haben sich dort aufgehalten, die haben von dort ihre Operationen gegen Israel geleitet und dort haben sie dann auch ihre letzten Sekunden auf dieser Erde verbringen dürfen, bevor die IDF sie ausgeschaltet hat. Nichtsdestotrotz, obwohl die israelische Armee 31 Profile, das heißt Namen, Gesichter, Positionen in den Terrororganisationen bekannt gegeben hat, nichtsdestotrotz bleibt das Auswärtige Amt stabil und löscht seinen Tweet und seine Anzeige nicht, dass es sich eigentlich, das ist der Tweet von vor 2 Tagen, um Zivilisten und Schutzsuchende handelt dort im Falle der Al-Tabain-Schule. Ich habe daraufhin 2-mal auf X, früher Twitter, das Auswärtige Amt angeschrieben. Es gab tausende Likes dafür, dass ich geschrieben habe, das waren keine Zivilisten, das waren keine Schutzsuchende. Die israelische Armee hat Namen, Gesichter, Positionen in den Terrororganisationen bekannt gegeben. Es ist an der Zeit, dass das deutsche Auswärtige Amt seine Positionen auch zu dem Krieg im Nahen Osten ändert, reformiert, wenn ihr so wollt, weil alles nach dem 7. Oktober ist nicht vor dem 7. Oktober. Und mir kommt es manchmal so vor, als wenn man genau denselben Talk und denselben Walk, also genauso spricht und genauso verfährt wie vor dem 7. Oktober. Doch wem genau soll das helfen? Und das Auswärtige Amt ist natürlich federführend und für die Federführung des Auswärtigen Amtes, da schließen sich natürlich auch Leitmedien, zentrale Medien an, ein Blick in den Spiegel, also in das Nachrichtenmagazin der Spiegel Online, reicht, um festzustellen, dass da viele Dinge im Einklang miteinander, parallel zueinander, in derselben Wortwahl laufen. Weil was veröffentlicht Tore Schröder auf Spiegel Online? Überschrift: Krieg in Nahost, Israel bombardiert Schulen in Gaza. Das ist die Überschrift. Israel bombardiert Schule in Gaza. Und darunter niemals und nirgendwo sicher als Zitat. Wo man natürlich sofort als Leser versteht, hier geht es um Kinder, die niemals und nirgendwo sicher sein können. Warum? Weil Israel bombardiert Schulen. Und das Bild, was zwischen der ersten und der zweiten Überschrift steht, ist eine Schule, eine zerbombte Schule, wo man Kinder sieht. Da sieht man keine Männer, da sieht man keine Terroristen, da sieht man keine Hamas. Man sieht nur irgendwelche Kinder, die da rumstehen. Und dieses Bild passt natürlich zusammen mit den Überschriften. Im ersten Absatz dann die folgende Behauptung. Die israelische Bombardierung einer Schule in Gaza City folgt einem Muster von Angriffen auf zivile Einrichtungen im Küstengebiet. Und im zweiten Satz zeigt sich in diesem Krieg, dass die Genfer Konvention nutzlos sind? Fragezeichen? Ich finde, das ist eine absolute Schweinerei. Eine absolute Schweinerei. Wirklich. Weil was hier behauptet wird, ist im Endeffekt, dass die israelische Armee einem Muster folgt, und zwar Schulen und zivile Einrichtungen anzugreifen, weil man darauf Lust hat. Weil man Lust hat, Kinder in Schulen zu bombardieren. Wie schlimm doch. Was macht Israel dort? Hat es abgesehen auf Schulen und auf Kinder? Kein Wort von Terroristen, kein Wort von Hamas. Und im zweiten Satz, dass Israel anscheinend sich nicht an die Genfer Konvention hält, weil man Schulen beschießt. Wobei die Genfer Konvention, das habe ich in der letzten Folge klar und deutlich vorgelesen, genau das bespricht. Wenn Terroristen oder Armeen Schulen oder andere zivile Objekte als ihre Militär-, Zentral-, Kommando-, sonst wie Einrichtungen benutzen, dann sind es legitime Ziele im Krieg. Das sind unschöne Situationen. Aber wer die Schuld, wer die Verantwortung für diese Situation trägt, das ist nicht Israel, sondern die Terroristen, die palästinensischen Terroristen, die sich mit voller Absicht genau in diesen zivilen Objekten zusammenfinden. Ob es eine Schule ist, ein Kindergarten ist, eine Moschee ist, ein Krankenhaus ist, irgendwelche UNRWA-Komplexe. Ihr wisst es doch mittlerweile, alle wissen es mittlerweile, auch die Redakteure und Korrespondenten beim Spiegel wissen es und auch die Auswärtige Amt Mitarbeiter wissen es. Dennoch, trotz allem, obwohl man weiß, tut man das Gegenteil. Da frage ich mich natürlich, warum? Ich frage mich diese Frage seit Monaten. Ein Follower hat dem Spiegel daraufhin eine Mail geschrieben, hat mich ins BCC, also verdeckt, mit reingesetzt und so konnte ich mitlesen. Vom Spiegel kam bis jetzt natürlich keine Reaktion, aber was der fleißige Follower dem Spiegel geschrieben hat, ist das folgende. Liebes Spiegelteam, ist es angemessen, diesen Artikel so zu betiteln? Muss Israel tatsächlich in ein Licht gestellt werden, dass es nicht zu rechtfertigendem Massaker begeht, wenn es Hamas-Terroristen in ihren zivilen Verstecken bekämpft? Taugen Staaten wie Katar und Ägypten tatsächlich als Hüter völkerrechtlicher Bestimmungen? Hat der von Ihnen zitierte UNRWA-Chef nicht längst seine Glaubwürdigkeit verspielt, wenn er ein Ende des, und jetzt in Anführungsstrichen, Schreckens, der sich unter unseren Augen abspielt, Anführungsstriche zu, fordert und die UNRWA kurz zuvor eigene Mitarbeiter entlassen hat, die an den brutalen Überfall auf Israel beteiligt waren. Warum nehmen die Verurteilungen Israels in ihrem Artikel so viel Raum ein und warum ist über die Gründe für für die israelischen Verteidigungsmaßnahmen so wenig zu lesen. Werden sie hier ihrem eigenen journalistischen Anspruch gerecht? Das ist die Mail von einem fleißigen Follower, die ich mitlesen durfte und die mich glücklich macht. Die macht mich glücklich, weil ich sehe hier Einsatz. Ich sehe hier Einsatz, weil es darf einfach nicht sein, was nicht sein darf. In dieser einen kurzen Mail so viele Fragen, die sich der Follower stellt, die sich der Leser vom Spiegelartikel fragt, der wahrscheinlich auch ein Abonnent ist, der immer wieder Spiegel liest und sich wundert, was ist da los? Wer sitzt da eigentlich in der Redaktion und warum werden Dinge so extrem verzerrt dargestellt? Warum? Diese Frage frage ich mich genauso auch, wenn ich gestern Abend mir Hart aber fair angucke, wo ich mich jetzt erstmal persönlich dazu äußern muss, dass auch ich angefragt wurde, da irgendwie teilzunehmen an dieser Runde. Doch als ich dann vor einigen Tagen 2 Stunden später auf die Mail reagiert habe und gesagt habe, ich komme gerne, wurde ich wieder ausgeladen, weil man ja mittlerweile so die Ansprechperson dort vom Team Hart aber fair mit der Expertenrunde fortgeschritten sei und schon alle Gesprächspartner on board hätte. Also wurde Ari Shahrouz-Shalika wieder ausgeladen. Und ich wusste mehr oder weniger, das wird keine gute Runde. Ich bin mir sicher, es wird keine faire Runde. Und ich hatte damit recht, weil es war keine faire Runde. Weil 4 Redner von 6 Rednern in erster Linie negative Ansichten zu Israel propagiert haben. Die 4, die eher negativer Natur am Podium saßen oder in der Runde saßen, waren Enissa Amani. Das ist eine Influencerin iranischen Backgrounds, die auf Instagram über 1 Million Follower hat tatsächlich. Dann ein Palästinenser aus Deutschland namens Jules El Khatib oder ähnlich, der bei der Partei Die Linke in Nordrhein-Westfalen irgendwie auch mitmischt, anscheinend Soziologe ist, weiß ich nicht. Aber er saß auch in der Runde. Und der Journalist Daniel Gerlach, der ein Arabist ist, der auch natürlich mit ganz stabilen Meinungen zu Israel daherkommt, die negativer Natur sind. Und last but not least Lamia Kador von den Grünen, die einerseits versucht, sich irgendwie mittig zu verhalten und zu geben, aber mit bestimmten Aussagen wirklich sehr, sehr krass, sehr, sehr krass daherkam. 2 von 6 waren Israel solidarisch in dieser Runde und das war die CDU-Politikerin Julia Klöckner und der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine Philipp Peymann-Engel. Da frage ich mich, bevor ich ganz kurz auf die Aussagen der 4 Personen, die mir eher negativ aufgefallen sind, bevor ich darauf eingehe, frage ich mich, wieso in einer Expertenrunde, so-called, ja, Expertenrunde, in Deutschland zum Thema Nahost und Israel, wo man doch in Deutschland immer wieder von Staatsräson redet, wieso eine Expertenrunde größtenteils negativ zu Israel eingestellt ist und nicht positiv. Da fängt ja das Problem schon an. Weil in Deutschland man sich weigert zu verstehen. Und das, obwohl Philipp Peymann-Engel und auch Julia Klöckner das immer wieder gesagt haben, immer wieder versucht haben, in die Runde zu bringen, Israel ist nicht im Kampf oder nicht nur im Kampf gegen palästinensische Terroristen, sondern wird aus 7 Windrichtungen angegriffen. Aus dem Iran, Syrien, Irak, Jemen, Libanon, überall um uns herum herrscht Gewitter. Und das, weil sie uns eliminieren wollen, weil sie uns zerstören wollen, weil sie Israel von der Landkarte ausradieren wollen. Sie sagen es und sie tun es. Es ist bei weitem nicht nur ein Konflikt zwischen Israel und den armen Palästinensern im Gazastreifen. Doch dennoch sind genau die Personen, die negativer Natur drauf sind, sage ich jetzt mal in Sachen Israel, die fokussieren sich genau auf diesen Tunnelblick, genau auf diesen Zoom-in auf Israel vis-à-vis Palästinenser im Gazastreifen. Alles andere wird größtenteils ausgeblendet. Was soll ich sagen? Es ist schwer, gegen Lügen und gegen Märchen anzukämpfen. Es ist wirklich schwer. Engel und Klöckner haben gestern wirklich alles gegeben. Doch es war eine unfaire Runde mit Aussagen, die wirklich heftig waren. Lamia Kador zum Beispiel hat einerseits gesagt, ja, Hamas schlecht, man muss aber irgendwie Friedenspartner stärken, weil auf allen Seiten gibt es auch Friedenspartner und man muss da irgendwie, ja, welche Friedenspartner auf palästinensischer Seite sie da genau wahrnimmt, weiß ich nicht. Aber wer Mahmoud Abbas, den Holocaust-Leugner und den Vater von BDS, als Friedenspartner wahrnimmt, das ist auch wieder so eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Und dann hat sie aber noch etwas gesagt, was ich in der Heftigkeit bis jetzt noch nie so gehört habe. Sie hat gesagt, Staatsräson, deutsche Staatsräson zu Israel, ja, natürlich, deutsche Staatsräson zur israelischen Sicherheit und Existenz, keine Frage, aber abhängig von der israelischen Regierung. Das hat Lamia Kador gestern gesagt. Das heißt, Deutschland, abhängig von der gewählten israelischen Regierung, kann entscheiden, ob Staatsräson ja oder nur jein oder nein. Ja, das ist flexibel. Ja? Das heißt, diese Lüge der Staatsräson, die eigentlich 6 Millionen ermordeten, systematisch ermordeten Juden und Jüdinnen gilt. Diese Staatsräson hängt jetzt davon ab, wen die Israelis an die Spitze wählen. Wen dann in Koalitionsverhandlungen, wer dann in der Regierung mitsitzt. Davon hängt es ab. Das ist unfassbar, wenn ihr mich fragt. Wisst ihr auch, ich bin kein großer Freund von bestimmten Politikern, die in der Koalition oder in der Opposition sitzen. Wenn ihr mich fragt, Ariel Sharosh Shalikar, sind ein Großteil der 120 Politiker in Israel für die Mülltonne. Ja, ganz ehrlich. Genauso wie sehr viele in Deutschland und Amerika für die Mülltonne sind. Aber in einem Rechtssystem, wo es Wahlen gibt, finden nun mal Wahlen statt, die demokratisch stattfinden. Und das findet in Israel demokratisch statt. Wenn einem eine Regierung nicht gefällt, dann muss man auf die kommenden Wahlen warten und versuchen, es zu ändern. Aber eine Staatsräson davon abhängig machen, was der Israeli wählt oder nicht wählt, ist eine Schweinerei. El-Khatib, der Deutsch-Palästinenser, hat zudem, ohne sich zu schämen, einfach mal gelogen und gesagt, dass er auf sehr vielen palästinensischen, auf sehr vielen pro-palästinensischen Demos unterwegs ist und Kundgebungen, wo er immer den größten Applaus dafür bekommt, wenn man für Frieden und für Zweisamkeit mit Israel sich einsetzt, dass er da überhaupt keinen Hass und keine Propaganda wahrnimmt. Und was ist das bitte für eine miese Lüge? Jeder von uns, besonders Team 1 natürlich, aber sehr viele Zuschauer, die seit Monaten sehen und fragt die deutsche Polizei, was sie dort alles für Terroristen auf diesen Kundgebungen kennenlernen muss. Was die alles von sich geben, wie die sich benehmen, wie viel Aggression, wie viel Brutalität auf diesen Kundgebungen, die keine Pro-Palästina-Kundgebungen, sondern Pro-Terror-Kundgebungen sind. Es sind nichts anderes als Pro-Hamas-Kundgebungen. Warum sage ich das so laut und deutlich? Weil, wenn es kein einziges Schild gegen die Hamas-Verbrechen, gegen die Entführung, gegen die Vergewaltigung, wenn es diese Schilder auf diesen Kundgebungen nicht gibt, auf diesen sogenannten Pro-Palästinensern, dann sind das keine Pro-Palästinensischen, sondern Pro-Hamas-Kundgebung. So einfach ist es, so einfach. Wer das nicht verstehen will, der ist bestimmt nicht in Team 1, sondern schon ganz tief in Team 2 irgendwo verstrickt und versucht das irgendwie auf irgendeine Weise immer wieder gut zu heißen, was auf diesen hasserfüllten, antisemitischen, sogenannten pro-palästinensischen Demos, was da alles so passiert, was da alles so gesagt wird. Gerlach, der Journalist, hat teilweise Hamas-Narrative und Zahlen gekopy-pastet, wurde daraufhin auch vom Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine darauf angesprochen und kritisiert, was ich natürlich auch heftig finde. Aber kann man noch irgendwo verzeihen, weil es er ist nicht bei weitem nicht der erste und auch nicht der letzte Journalist, der das leider macht. Wer mir noch schwieriger aufgefallen ist, ist Armani, Enissa Armani, die auf Menschenrechtlerin tut, die überall auf der Welt sich für Menschenrecht einsetzt und riesigen Applaus dafür bekommen hat, als sie gesagt hat, Menschenrecht gilt für alle, egal wo, egal was. Also dieses typische Whataboutismus, wisst ihr, so irgendwelche Sprüche, die man so komplett so theoretisch in die Luft schmeißt, um dafür Applaus zu bekommen, die aber mit der harten Realität der Existenzbedrohung im Nahen Osten nichts, absolut gar nichts zu tun haben. Ja, und sie hat dann auch noch rumgeschrien wie ein Huhn, dass sie doch angeblich so viele, und sie hat betont, linke jüdische Freunde hätte. Ja, hat sie noch betont, linke jüdische Freunde, also nicht jüdische Freunde, sondern linke jüdische Freunde. Also alle, die nicht links sind, sind keine Freunde. Ja, was ich auch krank finde, mit denen sie anscheinend regen WhatsApp-Verkehr hat und auch mit Angehörigen von Geiseln im regen Austausch ist und sich da aufgespielt hat, als würde sie den Nahen Osten und die israelische Psyche in- und auswendig kennen, weil sie ja anscheinend so viele tolle, nach ihr linke jüdische Freunde hätte. Ja? Interessanterweise oder komischerweise hat sie noch nie mit mir Kontakt gehabt. Noch nie. Ich lebe seit 23 Jahren in Israel, habe dort in Israel das eine oder andere geschafft. Ich denke, ich bin in Deutschland relativ bekannt, auch wegen meinen Büchern, dem Film zu meinem Buch, bin auf den Social-Media-Kanälen sehr aktiv, bin als Sprecher der Armee natürlich viel unterwegs gewesen, war auch Berater von zwei israelischen Außenministern. Also man kann von mir nicht sagen, dass ich irgendwie nicht eventuell bekannt bin in Kreisen, die sich mit Nahost und Israel beschäftigen. Aber interessanterweise habe ich von ihr noch nie eine Kontaktanfrage oder ein WhatsApp erhalten. Ich denke, das lässt auch tief blicken. Aber was soll ich sagen? Das halb volle Glas ist im Endeffekt, dass Klöckner und Engel stabil geblieben sind. Und deshalb mein Aufruf an euch, bitte Klöckner followen auf ihren Kanälen, sei es X oder Instagram oder Facebook, wo auch immer Julia Klöckner unterwegs ist. Eine starke Frau mit einer starken Persönlichkeit, die nicht einknickt, die Dinge beim Namen nennt, und dafür mag ich sie auch persönlich. Ich durfte sie in Israel auch mal treffen und ich fand sie auch in Israel sehr, sehr sympathisch. Und natürlich eine zweite Bitte von mir, Philipp Peymann Engel ist auch ein Freund von mir. Wir haben beide auch persischen Background. Er ist der Chefredakteur der Jüdischen Allgemein und ich bitte euch hiermit, die Jüdische Allgemeine zu unterstützen. Abonniert das Blatt, liest das Blatt. Für diejenigen unter euch, die hin und wieder wirklich auch ein Stück weit mehr wirklich zu Juden, zu Antisemitismus, zu deutsch-israelischen Beziehungen und natürlich zum Nahost und dem Konflikt im Nahen Osten, wenn ihr da besser informiert sein wollt, dann müsst ihr auch in die Jüdische Allgemeine schauen. Da gibt es professionellen Journalismus. Auch ich darf doch hin und wieder mal Kolumnen schreiben. Deshalb bitte ich euch, diese Zeitung zu lesen und zu unterstützen. Ich habe eine Mail von einem Follower bekommen, die ich euch kurz vorlesen möchte, die mir eigentlich nichts Neues auf den Weg gegeben hat, aber die es sehr gut zusammengefasst hat, was so die Situation in Deutschland mit Blick auf Juden und Israel so ist. Und der Follower hat das Folgende geschrieben. Die Erklärung der damaligen Bundeskanzlerin Merkel, nach der Israel deutsche Staatsräson sei, habe ich persönlich schon immer als leere Phrase gehalten. Die realpolitischen Interessen und den daraus hervorgehenden Handlungen der Bundesregierung widersprechen mal mehr, mal weniger dieser Aussage. Die Bundesregierung war und ist immer noch einer der größten Geldgeber der UNRWA und der Autonomiebehörde, obwohl schon seit langem bekannt ist, dass deutsche Steuergelder unter anderem zum Mord an Juden verwendet werden. Noch ein Beispiel: die deutsche Außenministerin beschuldigt Israel des gezielten Völkermordes durch Hunger. Und Kanzler Scholz, der in absoluter Ignoranz und/oder ohne Gespür von Israel einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordert. Bis vor kurzem habe ich regelmäßig Reaktionen auf Berichte von verschiedenen Korrespondenten aus Israel an den Bayerischen Rundfunk geschrieben. Es hat sich nichts verändert und inzwischen habe ich aufgehört. Mein Resümee ist, dass man in Deutschland Herrn und Frau Stolperstein liebt und sich der Erinnerungskultur hingibt. Juden wie Arye Charus Shalikar, die sich wehren und ein gesundes National- und Selbstbewusstsein haben, stören nur. Ich hatte ein Gespräch mit einem engen Kumpel gestern und habe ihn gefragt, ob er von den Massakern der Muslime an den Hindus in Bangladesch oder an den krassen Ausschreitungen der Muslime in mehreren Städten in England mitbekommen hat, ob er davon was mitbekommen hat. Und er guckte mich mit großen Augen an. Und habe ich ihn gefragt, Moment, nichts, gar nichts? Er meinte, nein, überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, ist ja echt heftig. Das heißt, man hat eine komplett selektive Wahrnehmung, was so um einen geschieht. Man weiß mehr oder weniger, was einem aufgetischt wird. Das heißt, was in den Redaktionen entschieden wird. Wenn man über die Hindus in Bangladesch erzählen möchte und den Fokus darauf legen möchte, dann tut man das. Wenn man über die Ausschreitungen in England diskutieren möchte, dann tut man das. Es ist eine selektive Wahrnehmung, in der im Endeffekt jeder in den Spiegel guckt. Die Redaktionen, die Korrespondenten, auch das Auswärtige Amt. Man guckt in den Spiegel. Denn nur, was mit einem selbst zu tun hat, ist von Interesse. Und wer bestimmt, worüber berichtet wird, worüber diskutiert wird, bei Hart aber Fair zum Beispiel, das sind die Redakteure, die entscheiden, was mit ihnen selbst zu tun hat und was somit alle in erster Linie interessieren sollte und wahrscheinlich wirklich auch interessiert. Auch ich schaue in den Spiegel, nicht ins Nachrichtenportal Spiegel, sondern in den Spiegel, jeden Morgen, jeden Abend, manchmal mittags. Ich blicke in den Spiegel, insbesondere heute an meinem 47. Geburtstag, schaue ich in den Spiegel und frage mich auch, wie ich bin, was ich tue, zu was ich es gebracht habe. Und natürlich ist mein Lebensweg ein irgendwo außergewöhnlicher, weil ich in diesen 47 Jahren tatsächlich ein Leben eines 120-Jährigen schon hinter mir habe. Mit allem, was ich auf Berliner Straße erlebt habe, mit dem Background meiner Eltern aus dem Iran, Einwanderung nach Israel, zwischendurch auch in Frankreich und Los Angeles gelebt, all die Sprachen und Kulturen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, die verschiedenen Jobs und Universitäten, die ich besucht habe und heute natürlich, wo ich so vieles bin, sei es Schriftsteller und Podcaster und Armeesprecher in Reserve, darüber auch Staatsbeamter, früherer Berater zweier Außenminister. Hinzu kommt natürlich, dass ich auch vieles auf Social Media tue, Kolumnen schreibe, das alles tue ich. Also man kann sagen, ich bin wirklich aktiv. Doch all das, was ich tue, im Endeffekt verändert wenig. Ich bin mir dem bewusst. Es deprimiert mich manchmal genauso wie diesen Follower von mir, der jetzt dessen Mail ich vorgelesen habe oder dessen Message an mich, wo er geschrieben hat gegen Ende, er hat immer wieder an die Redaktion geschrieben und doch er hat es aufgegeben. Er hat es aufgegeben, weil er sieht, er verändert nichts. Und auch ich mit allem, was ich tue, in alle Richtungen merke, dass ich eine sehr, sehr kleine Schraube bin. Eventuell eine wichtige Schraube für den einen oder die andere von euch, die besonders auch fleißig im Einsatz ist. Und deswegen will ich diese Schraube bleiben, auch für euch. Doch im Endeffekt, Verzeihung, im Endeffekt motiviert mich auch der Spruch gegen Ende, was der Follower mir geschrieben hat. Denn er hat geschrieben, Juden wie Arye Charus Shalikar, die sich wehren und ein gesundes National- und Selbstbewusstsein haben, stören nur. Ich bevorzuge, der wehrhafte Jude zu sein, als in Stolpersteinen bemitleidet zu werden.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.